Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind heute unterwegs in Sachen Meinungsfreiheit in einem Land, in dem sich alle auf Meinungsfreiheit beziehen, aber viele es unterschiedlich auslegen, hat man den Eindruck. Das Thema, Jochen, das kommt dir sicherlich entgegen. Viel Meinung, dann müssen auch nicht mehr so viele Fakten her. Das passt dann doch, oder?
Ja, aber das Mühsame ist halt auch immer, die eigene Meinung Leuten zu vermitteln, bei denen man nicht so lange Sätze bilden darf wie bei dir. Also das ist dann immer ein doppelter Prozess.
Wir sind mal gespannt, wie es uns gelingen wird, das Thema trotzdem vernünftig zu behandeln. Wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen, Meinungsfreiheit? Ich meine, wenn man ansonsten in den politischen Raum schaut, wenn man die Diskussionslage betrachtet, dann sind eigentlich gerade für einen außen- und sicherheitspolitischen Podcast andere Themen auf der Tagesordnung, Jochen.
Also die ganz aktuelle Diskussion hat sich ja auch zwischen uns entzündet durch die Beiträge des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, von Herrn Günther, die ja dann wiederum ein entsprechendes Echo, aber auch eine nicht ganz zweifelsfreie Zweitverwertung in den angegriffenen Medien gefunden haben. Heute habe ich noch die Stellungnahme einer Denkfabrik gesehen. Das ist die, ich vergesse das immer, R21, genau, die dann sich auf eine Meinungsfreiheit ja nicht nur in den Inhalten, sondern auch in der Form berufen, die sagen, es braucht eben nicht nur das Feuilleton, die gespitzte Feder des Feuilletons, die geschützt wird, sondern auch die burschikose Art der Medien, die Wahrheiten etwas weniger differenziert verkünden. Da werden wir sicherlich heute auch drüber sprechen, wo das seine Berechtigung hat, das zu fordern, wo aber möglicherweise aus ethischer Sicht auch seine Grenzen haben muss.
Absolut. Und ich glaube, wir sollten einmal, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer auch auf demselben Stand sind, halt einmal kurz nochmal diesen Auftritt von Daniel Günther skizzieren, der ja bei Markus Lanz stattgefunden hatte und der verschiedene Aspekte angesprochen hatte. Einerseits gefordert hatte, dass das australische Modell der Social-Media-Nutzung, das erst ab 16 Jahren für Jugendliche freigegeben ist, für Deutschland ins Spiel gebracht hat und in die Diskussion gebracht hat und durchaus auch dieses Verbot quasi gefordert hat oder angeregt hat zu diskutieren und gleichzeitig aber auch sich kritisch zu der Rolle von Medien geäußert hat bezüglich der Wahrung unserer Demokratie, des Schutzes unserer Demokratie. Und ich will mal, damit wir auch ganz konkret an den Formulierungen arbeiten können, mal so zwei, drei Zitate rausnehmen, die er in dem Zusammenhang gesagt hat. Er hat gesagt, ich finde, alle zivilen Organisationen müssen sich auch zur Demokratie bekennen. Denn natürlich ist es so, wir haben ja bei uns zum Glück Pressefreiheit, Meinungsfreiheit in unserem Land. Aber wenn man eine solche Einflussnahme hat wie Medien, dann muss man halt auch bestimmte Qualitätskriterien einhalten. Dann nahm er Bezug auf News und sprach davon, da stimmt in aller Regel nichts in den Artikeln, die sich mit ihm auseinandersetzen, um dann nochmal zu sagen, aber die treten eben auf und machen den Leuten den Eindruck, als wäre das im Sinne der Meinungsfreiheit etwas, das man in unserem Land sagen darf. Und ich glaube, es ist einfach falsch, wenn man das einfach so hinnimmt. Und wir müssen das eben auch erkennen in der Politik, dass die es nicht gut meinen mit unserer Demokratie. Damit meinte er News. So, jetzt hatte er in dem Gesprächskontext geantwortet auf eine Frage, das hat sich so ein bisschen unglücklich angehört, als ob er seine Forderung nach Zensur und nach Verbot auf News bezogen hatte. Er hat es aber wohl offensichtlich auf die Social-Media-Nutzung bezogen.
Ja, und ich glaube, was man noch sagen muss, diesen falschen Eindruck hat, ich weiß nicht, ob es News war oder ich glaube, es war sogar dieses Portal, da ist Lanz ja dann in der Diskussion mit Frau von Storch dann nochmal drauf eingegangen, dass News das Ganze so zusammengeschnitten hat, dass dieser Eindruck erweckt wurde in der Sendung, er aber tatsächlich diese Zensur in Bezug auf die Algorithmen und auf das australische Modell gefordert hat und nicht auf die Äußerungen zum Beispiel von News.
Genau. Und es hat hinterher nochmal einen Zusammenschnitt gegeben, der das auch nachweislich in fälschlicher Weise in einen Kontext miteinander gerückt hatte, dass ein falsches Bild entstanden ist. Und das ist natürlich dann auch sehr viral gegangen, gerade auch in diesen rechtsgerichteten Kreisen und denen, die sich dort angegriffen gefühlt haben. Und es ist quasi ja zu einem Shitstorm gekommen, wie wir ihn schon lange nicht mehr im politischen Raum erlebt haben.
Und ich glaube, da sind wir jetzt dabei, mal so die verschiedenen Themen abzuschichten. Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal über diese parallele Wirklichkeit in den sozialen Medien sprechen und auch über die Frage, was ermöglicht das überhaupt und wie kann man damit umgehen, ohne Zensur in einer falschen Weise zu üben. Und dass wir dann in einem zweiten Schritt uns nochmal sozusagen klassischere oder klassische Medien angucken und das, was Günther so als deren Verantwortung beschreibt. Der erste Teil, die sozialen Medien sind ja, wie jetzt in Teilen auch die KI, in ihrem Anfang wirklich Anlass zu großer Hoffnung gewesen. Man hat die Hoffnung gehabt, dass dadurch Kommunikation in einer ganz anderen Weise möglich ist, sowohl was die Internationalität angeht, aber auch was die Autorenschaft oder das Aussprechen können und das Meinungsbilden durch die einzelne Bürgerin und den einzelnen Bürger, durch die Weltbürger insgesamt einfach, was da passieren kann. Diese Hoffnung erfüllt sich ja auch in Teilen. Also wir haben heute Wissen leichter zugänglich, auch bei solchen revolutionären Bewegungen wie zum Beispiel in dem arabischen Frühling entstehen Räume, in denen auch, wenn ich es jetzt mal pathetisch sagen kann, die Stimme der Freiheit und der Demokratie dann wirklich auch hörbar wird, wo sie von Machthabern unterdrückt wird. Aber es gibt eben einen gesellschaftszerstörerischen Effekt dieser sozialen Medien, den ich wirklich mit ja, alternativen Wahrheiten bezeichnen würde, wo schlicht und ergreifend Dinge behauptet, Zusammenhänge hergestellt werden, die einfach nicht der Wahrheit oder der Wirklichkeit entsprechen, und wo sich immer mehr eine gefühlte Wirklichkeit in dem Sinne breit macht, dass das wahr ist, was ich für richtig halte und was ich fühle. Und wo als Einschränkung der Meinungsfreiheit gesehen wird, wenn jemand nicht meiner Meinung ist. Und auch daraus entsteht ein Gemisch und ein gesellschaftliches Gemisch, das jede Form eines produktiven Dialogs eigentlich unmöglich macht.
Damit sprichst du schon zentrale Punkte an. Ich versuche mal, die Punkte rauszugreifen, wo ich gerade aufgemerkt habe. Und zwar vor allen Dingen das erste Mal, als du von alternativen Wahrheiten gesprochen hast. Du hast es polemisch gemeint, aber am Ende des Tages ist das ja schon die Übernahme dieser Formulierung schon der erste Schritt, in die Erzählung der anderen Seite aufzunehmen. Eine Lüge ist keine alternative Wahrheit. Eine unwahre Behauptung ist keine Tatsachenbeschreibung aus einer anderen Perspektive, sondern es bleibt eine unwahre Behauptung oder es bleibt eine Lüge. Und es bleibt in aller Regel sogar eine bewusste Lüge. Und gleichzeitig wird aber trotzdem an der Stelle dann auch das Argument der Meinungsfreiheit hervorgeholt, um diese unwahre Tatsachenbehauptung, um diese Lüge jeweils dann entsprechend auch unter den Schutz der Meinungsfreiheit zu stellen. Und es gibt ja viele verschiedene Aspekte, die das kritisch in den Blick nehmen. Und wir werden sicherlich auch an den einen oder anderen Punkt heute noch kommen, wo man auch vielleicht nochmal selbstkritisch sagen muss, sind wir da mit dem Begriff der Meinungsfreiheit vielleicht auch ein bisschen zu sportlich oder zu wenig sportlich unterwegs. Aber gerade dieser Aspekt zu sagen, eine Lüge ist eine Lüge und keine und nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und trotzdem darf man es sagen.
Ja, ich habe diesen Begriff deshalb gewählt, weil das erstmal das ist, was aufscheint. Es entsteht wirklich eine parallele Welt und eine parallele Wirklichkeit mit ihrer parallelen Wahrheit, die von unserem Standpunkt aus und ich glaube auch gedeckt durch die Fakten eine Lüge ist. Aber von vielen Menschen, die die sozialen Medien konsumieren, eben nicht mehr als eine solche wahrgenommen werden kann. Nicht aus bösem Willen, sondern sie sind wirklich nicht mehr in der Lage, und das ist etwas total Dramatisches, was ich jetzt beschreibe, das als Lüge zu erkennen, sondern es ist ihre Wahrheit, es ist die gefühlte Wahrheit, und etwas, was sie genauso wenig dem Zweifel unterzogen wissen wollen, wie wir eine wissenschaftlich faktenbasierte Wahrheit. Wobei wir natürlich den Einwand muss man machen, immer uns auch selbstkritisch fragen müssen, gibt es wirklich so einen einfachen Wahrheitsbegriff? Wir werden jetzt kein philosophisches Seminar starten. Sind auch Dinge, die wir als felsenfeste Wahrheit gesehen haben und als faktenbasierte Wahrheit, Stichwort Corona-Diskussionen, lassen die sich wirklich als solche aufrechterhalten? Also das heißt, wenn wir Fans und Anhänger dieser faktenbasierten Wahrheit sein müssen, dann müssen wir immer im Subkontext noch mitsagen, okay, aber nichts ist in Stein gemeißelt. Es kann sich auch herausstellen, dass das Ganze, dass wir unsere Sichtweise nochmal auf die Wirklichkeit korrigieren müssen. Aber auch das zeichnet sozusagen die Seite aus, die in dieser parallelen Welt lebt, dass sie das zum Beispiel überhaupt nicht mehr zulässt, sondern das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, die ich fühle und die darf keinem Zweifel unterzogen werden, sonst werde ich unterdrückt und ich werde in meiner Meinungsfreiheit angegriffen.
Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Und ich finde das auch genau richtig, dass wir uns da auch hinterfragen und sagen, selbst das, was wir für Wahrheit halten, müssen wir immer noch kritisch betrachten, ob es das tatsächlich dann ist oder ob es nur eine sehr wahrscheinliche Wahrheit ist oder eine sehr wahrscheinliche Position oder ob es tatsächlich auch von einer anderen Perspektive nicht anders aussehen kann. Gleichwohl müssen wir auch sagen, das, was du gerade beschreibst, was du mit der anderen Seite beschreibst, also dieses Bestehen darauf, die eigene Wahrheit zu haben. In der Vergangenheit haben wir, wenn ich damit mal, ich sag mal, den Teil der Gesellschaft bezeichnen möchte, der ähnlich tickt, freiheitlich, demokratischer Grundordnung zugetan tickt. Das haben wir auch nicht immer gemacht. Also da waren wir, so reflektiert waren wir nicht immer. Und möglicherweise ist das auch mit ein Teil des Problems und der Diskussion, die wir jetzt haben, dass wir viel zu lange gesagt haben, wenn ich auf der richtigen Seite stehe, ist das Begründung genug, dass es wahr ist.
Absolut, ja. Und haben uns auch in Teilen der Diskussion Korrekturmechanismen verweigert. Das ist ein Teil. Das ist ein Teil der Gründe, die in die heutige Situation geführt haben. Ich will aber auch den anderen Begründungsstrang nochmal aufmachen. Und auch den haben wir in anderen Zusammenhängen schon mal genannt. Und jetzt kommt der eigentlich einer alten CDU-Familie entstammt, sozusagen, der linke Gedankenfluss jetzt raus, der aber kein Linker ist. Der übrigens überraschenderweise auch von der Magerbewegung und anderen auf andere Weise aufgegriffen wird, nämlich die Schleifspuren des Neoliberalismus. Wie funktionieren diese sozialen Medien? Was macht es überhaupt möglich, eine solche Parallelwelt mit einer solchen Verbreitung und einer solchen Tiefe in das Bewusstsein der Menschen hinein entstehen zu lassen? Das sind die Algorithmen. Und wie sind diese Algorithmen ausgerichtet? Wir haben es schon mehrfach gesagt. Schlechte Nachrichten verbreiten sich um ein Vielfaches häufiger als gute Nachrichten, laute Nachrichten, deutlich mehr als leise und differenzierte Nachrichten. Warum werden die Algorithmen so programmiert? Nicht, weil dort Menschen sitzen, die irgendwie auf diese Weise die Absicht haben, im Sinne eines tiefen Staates die Gesellschaft zu manipulieren und zu zerstören, sondern weil damit das meiste Geld verdient wird. Das heißt, good news are bad news are good news, wie der alte Spruch heißt, der ist im Grunde genommen perfektioniert worden. Es wird verbreitet, was sich gut verkauft, auf gesellschaftliche Folgewirkung wird keine Rücksicht genommen. Ich nenne jetzt mal ein krasses Beispiel. Wenn wir nach den gleichen Argumenten wirklich dann auch in anderen Bereichen handeln würden, dann würden wir Zigaretten und Marihuana in Kindergärten verkaufen. Und das passiert also mit diesem rein ökonomischen Interesse, und das hat eine Welt entstehen lassen. Und darum ist das, und jetzt kommen wir zum Ministerpräsidenten zurück, es auf jeden Fall richtig, den Blick auf die sozialen Medien zu lenken. Eben mit der Frage, die wir jetzt diskutieren sollen, ist sein Ansatz richtig, das ab 16 dann erst freizugeben? Oder wäre der Ansatz richtig oder richtiger zu sagen, wir zensieren nicht die sozialen Medien, aber wir machen die Algorithmen gerecht. Chancengleichheit durch die Algorithmen.
Und er hat ja nicht nur, auf den Punkt würde ich gerne noch einmal kurz zurückkommen, nicht nur den Ausspielweg kritisiert, also Stichwort die Algorithmen und die sozialen Medien, sondern ja auch die Bereitstellung der Nachrichten und der Falschnachrichten oder der tendenziösen Nachrichten oder der Nachrichten, die zum Ziel haben, die Demokratie zu schwächen. Und in dem Zuge hat er gesagt, bezogen auf News zum Beispiel, hatte ich gerade schon mal gesagt, ich sage es aber nochmal, weil ich glaube, an dem Punkt sollten wir nochmal eben kurz diskutieren. Aber die treten eben auf und machen den Leuten den Eindruck, als wäre das im Sinne der Meinungsfreiheit etwas, das man in unserem Land sagen darf. Und ich, Daniel Günther, glaube, es ist einfach falsch, wenn man das so hinnimmt. Und wir müssen das eben auch erkennen in der Politik, dass die es nicht gut meinen mit unserer Demokratie. Jetzt ist die Frage, wenn der Ministerpräsident eines Landes sich hinsetzt und sagt, das dürfen wir so nicht hinnehmen, dass die diese Meinungen so publizieren. Was heißt das denn im Umkehrschluss dann? Und ist das eine Forderung, die er so bringen darf? Oder ist es dann wirklich so absurd falsch, als Medium zu sagen, da fühle ich mich jetzt gerade angegriffen?
Also, ich finde, er begibt sich da auf sehr dünnes Eis. Ich halte das im Letzten nicht für glücklich, dass er das so formuliert. Das, woran er appelliert, und da sind wir bei den sozialen und klassischen Medien, ist ja die Verantwortung. Die Verantwortung für das, was veröffentlicht wird. Das kann ich aber, es sei denn, es überschreitet bestimmte Grenzen, dazu kommen wir sicherlich nachher auch nochmal, dann kann ich es rechtlich begrenzen und einschränken. Aber die Meinungsfreiheit muss nicht ein so hohes Gut sein wie in den Vereinigten Staaten und so absolut gesetzt werden, wie das in der angloamerikanischen Tradition zum Teil geschieht. Aber es muss auf jeden Fall ein Raum der Freiheit sein, der auch Dinge in Kauf nimmt, die uns nicht gefallen.
Aber fehlt uns dazu nicht die gesellschaftliche Diskussion? Weil wir kommen jetzt so ein Stück weit in die Situation, dass wir Opfer unserer eigenen Freiheit werden. Die Freiheit war immer etwas, auf das wir stolz waren, was uns über Jahrzehnte lang unser Leben geprägt hat und auch uns die Möglichkeiten gegeben hat, die es in anderen Ländern nicht gegeben hat. Nun merken wir auf einmal, dass irgendjemand das auf die Spitze treibt, quasi ad absurdum führt und die Freiheit uns vielleicht sogar ein Stück weit in dieser Form bedroht, weil denkbar ist, dass es Regierungskonstellationen gäbe, die all das, was wir erreicht haben, zurückdrehen würde, aber eben über die Freiheit dahin kommt. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, jetzt müssen wir mal definieren, wie frei wir denn wirklich sein wollen oder wie wir das verhindern wollen.
Ja, aber die Frage ist,
da brauchen wir doch eigentlich eine breite gesellschaftliche Debatte und einen Konsens vorher, oder nicht?
Ja, aber die Frage ist dann, worüber diskutieren wir? Diskutieren wir über Grenzzäune, die wir ziehen? Oder diskutieren wir über eine Neugewichtung von Verantwortung und Freiheit? Das Gegenmittel zu diesen Fake News, zu einer unverantwortlichen Form des Journalismus, das kann ich mit keiner Gesetzgebung und keiner Zensur einfangen. Das haben schon alle autoritären Systeme gezeigt. Sondern wenn es keinen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, dass wir als Einzelne Verantwortung tragen, für das, was wir sagen, für das, was wir tun, für die Auswirkungen, die daraus erwachsen. Und wenn wir nicht wieder einen stärkeren Konsens herstellen über das, was man tut und über das, was man nicht tut, weil es eben anderen nutzt oder schadet, dann können wir noch 100 Gesetze erlassen, das wird das nicht verändern. Genau deshalb braucht es die gesellschaftliche Diskussion und wir brauchen wieder ein Mehr an verbindlichen Werten. Die lassen sich aber auch nicht durch Gesellschaft, durch Gesetzblätter in die Gesellschaft eintrichtern, sondern wir müssen schauen, wer war früher Träger dieser Werte, die sind in vielen Teilen weggebrochen. Wir haben alle Institutionen im Grunde genommen abgebaut und geschleift, vielleicht auch als eine Folge der individuellen Freiheit. Und man spricht vom Ende der Ideologien. Also es gibt auch keine verbindlichen Gesellschaft und Lebensentwürfe mehr. Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, kommen wir ohne all das aus? Oder braucht es nicht eine Rückbesinnung, nicht eine Rückkehr zum Gleichen, aber braucht es nicht eine Rückbesinnung auf verbindliche Werte und aus einer wahrgenommenen Verantwortung, die genau daraus erwächst. Und dieser Ruf zur Verantwortung, wenn ich das noch sagen darf, geht in beide Richtungen. Es geht in das liberale Lager, es geht aber auch in das Lager, das zum autoritären oder auch zu einer Form von Wirklichkeitswahrnehmung neigt, die ich nicht teile. Ich fange mal ganz bewusst auch mit der liberalen Seite an. Für mich äußerst problematisch der Begriff vom Meinungs- oder Haltungsjournalismus. Ich weiß, dass auch dahinter die besten Absichten stehen, aber diese Rollenunklarheit führt zu einem Autoritätsverlust dieser Medien, weil die Leute in Teilen dann auch nicht zu Unrecht sagen, die wollen uns doch hier was verkaufen. Die wollen uns doch eine bestimmte Meinung aufdrängen. Ihre Sicht der Dinge, die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Und da war es, glaube ich, der alte Friedrichs, der Journalist, oder Friedrichs, Entschuldigung, ich weiß nicht mehr genau, der gesagt hat, ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein und sei sie noch eine so lobenswerte. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Verantwortung von Boulevardblättern oder auch von bestimmten Medien wie News oder anderen, die Günther kritisiert, die sich selber fragen müssen, welche Auswirkungen hat das, was wir tun, für unser Land, für unsere Gesellschaft und kann ich das verantworten?
Ich
Und
glaube, das
ohne
können
diesen
die. Ich glaube, das können die. Also ein Julian Reichelt würde jetzt sagen, kann ich.
Genau, aber dann liegt der, also, und dann braucht es eben eine Gesellschaft, in der ein Konsens darüber herrscht, dass das eben falsch ist, dass man das nicht tut und dass man deshalb dieses Medium auf Dauer nicht mehr konsumiert. Also, wir werden den Einzelnen, der Appell muss an den Einzelnen gehen, aber wir werden den Einzelnen vielleicht in seinem, einzelne Leute in ihrem Weltbild nicht mehr und in ihrer relativen Unempfindlichkeit gegenüber ethischen Fragestellungen vielleicht nicht mehr erreichen. Aber wenn wir als Gesellschaft wieder dahin kommen, dass wir sagen, das ist verantwortlich und das ist unverantwortliches Handeln. Hier ist meine persönliche Freiheit, aber die hat ihre Grenze darin, wo ich andere verletze, wo ich der Gesellschaft schade. Wenn das wieder mehr zum gelebten Konsens wird, dann haben eben die Stimmen auch weniger eine Chance gehört und konsumiert zu werden, die eben sich darum überhaupt nicht scheren. Und wenn es dann noch Algorithmen gibt, die die verschiedenen Stimmen in gleicher Weise hörbar machen und in die gleiche Reichweite, dann bescheren, dann herrscht wieder Chancengleichheit. Diese gemeinsame Verantwortung und dieses wertegeleitete Bewusstsein geht ja auch deshalb mehr und mehr verloren, weil dort die sozialen Medien den Lautsprecher auf 2 stellen und bei den Parolen den Lautsprecher auf 10 stellen und deshalb sie ganz anders hörbar sind.
Aber es ist ja so, dass wir in der jetzigen Situation schon die Regel haben, dass von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt ist, was strafrechtlich relevant ist. Damit haben wir ja eine Grenze. Wenn du jetzt davon sprichst, dass die Werte der Gesellschaft die Grenze sein sollen, dann gehst du ja über das Strafrechtliche hinaus.
dann habe ich mich unklar ausgedrückt.
Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
Ja, das eine ist die Grenze, die man setzt, und in der Tat strafbewehrte Beleidigungen, strafbewehrte Falschbehauptungen, das ist eine Grenze so. Und da kann man jemanden, da kann er drüber gehen, aber dafür kann man ihn haftbar machen. Aber mit diesen Grenzen allein schaffe ich noch keine Umstimmung der Gesellschaft und schaffe ich noch nicht eine Wiederherstellung der Dialogfähigkeit. Sondern das kann nur intrinsisch, das kann nur von innen aus dem Einzelnen und aus der Gesellschaft herauskommen. Das ist wie der Unterschied in der Friedensethik zwischen dem Waffenstillstand und der Abwesenheit von Gewalt und dem wirklichen Frieden. Das eine ist, es wird nicht mehr aufeinander geschossen, aber dadurch herrscht noch kein Frieden, dadurch herrscht noch kein gedeihliches Miteinander der Menschen. Und im Augenblick haben wir die Situation, es wird sogar viel aufeinander geschossen, aber man versucht das irgendwie aufs Gröbste einzugrenzen, aber damit herrscht noch kein Frieden. Also ein auskömmliches Miteinander der Gesellschaft, das kann ich durch diese Grenzen nicht erreichen.
Ich hake nochmal nach, Jochen, weil es für mich gefühlt immer noch ein bisschen zu sehr Pfeifen im Walde ist, und es wird schon irgendwie wieder. Wie willst du das denn hinbekommen? Also wir haben News, wir haben eine große Fangemeinde, die dahinter steht. Die werden ja nicht irgendwann sagen, ich mache das jetzt nicht mehr an, ich höre jetzt wieder Tagesschau, sondern die hören das ja, weil sie dort auch ihre Vorurteile bestätigt finden, weil vielleicht auch deren Meinung dem entspricht. Und also wenn ich dich richtig verstanden habe und dir zugehört habe, setzt du darauf, dass irgendwann der Verstand schon wiederkommt und jeder einsieht, dass das doof war. Das ist ja nicht realistisch, glaube ich. Also das wird ja nicht passieren. Gleichzeitig ist es natürlich auch überhaupt nicht realistisch zu sagen, man zensiert. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und ich gehe davon aus, dass Daniel Günther, auch wenn er sich etwas ungeschickt vielleicht an der einen oder anderen Stelle geäußert hat, es nicht so gemeint hat, dass er tatsächlich Medien verbieten will und dass es natürlich nur über den Weg läuft, den du auch sagst. Aber wir müssen ja schon überlegen, wie kriegen wir das denn hin? Denn an einem hat News ja überhaupt kein Interesse, dass es einen gesellschaftlichen Wandel gibt, der dazu führt, dass weniger Leute ihre Meldungen lesen und konsumieren. Das heißt, die werden ja eigentlich nur auch aus Selbsterhaltungstrieb dafür sorgen, dass sie durch die Radikalisierung und durch das Aufpeitschen und so weiter diesen Trend am Laufen halten. Und die haben den Zugang, die haben die Glaubwürdigkeit in ihrer Community und in ihrer Klientel. Deswegen meine Frage, wie willst du das denn erreichen, dass es da zu einem Umdenken, zu einem gesellschaftlichen, nennenswerten Umdenken kommt? Oder werden wir eigentlich, ich sag mal, einen Prozentsatz X, jetzt sind es 25, die AfD wählen, vielleicht sind es dann irgendwann wieder 20 oder vielleicht werden es auch 30, halt akzeptieren, die in diesem Bereich sich aufgehoben fühlen?
Also die einfachste Lösung wäre ja, alle würden den Friedensreiter hören und auf das hören, was wir sagen. Aber das ist, die Welt muss noch erfunden werden. Aber wir arbeiten ja zumindest dran an unserer Reichweite. Aber ganz im Ernst gesprochen, also ich glaube schon, dass es ein direktes Eingreifen braucht. Und dieses direkte Eingreifen sind die Algorithmen. In anderen Bereichen regulieren wir gesellschaftlich nachteiliges Verhalten. Also nimm die Bilder mit abschreckenden Bilder auf den Zigarettenpackungen. Ich als ehemaliger Raucher weiß das. Die Altersbeschränkung, wer darf rauchen oder wer darf nicht rauchen, das Jugendschutzgesetz und andere Dinge, illegale Drogen, die eben nicht frei zugänglich sind, sondern sogar strafbewehrt der Besitz. Da greifen wir ein, weil wir sagen, das schadet dem Einzelnen und wenn sich's verbreitet, schadet es auch der Gesellschaft. Warum machen wir das Gleiche nicht im Bereich der sozialen Medien? Also das heißt, warum weisen wir nicht per Gesetz, das wird sehr wahrscheinlich nur auf der Ebene der EU gehen und nicht auf Ebene der Bundesrepublik, weil was das Anliegen nicht leichter macht, aber zumindest würde ich es mal versuchen zu sagen, die Algorithmen sind so strukturiert, dass es eine Chancengleichheit gibt, in der Verbreitung, von Botschaften. Und ich glaube, das muss ein zentrales Anliegen bleiben, das dann auch viel, viel wirksamer ist als Jugendlichen den Zugang zu sozialen Medien zu verwehren. Das Zweite ist dann aber, dass da haben wir alle Franzen an dem, ist natürlich nochmal die Bildung in den Schulen. Aber auch das ist natürlich ein sehr langwieriges Projekt. Also der erste Punkt ist wirklich die Medien, die sozialen Medien über die Algorithmen, die Chancengleichheit herzustellen. Und dann wird es nicht ohne eine gesellschaftliche Strömung gehen, ohne einen Aufbruch der Gesellschaft oder nennt es mit Helmut Kohl eine geistig-moralische Wende. Also ohne eine gesellschaftliche Bewegung, die sagt, wenn wir so weitermachen, dann fahren wir das hier gegen die Wand. Es hat ja Ähnliches gegeben im Bereich des Umweltschutzes oder der Umweltzerstörung, dass die Leute irgendwann gesagt haben, also wenn das jetzt mit dem Klimawandel so weitergeht, dann brauchen wir alle keinen Schnellkochtopf mehr, sondern leben wir selber bald in einem. Eine solche Bewegung und ein solches Bewusstsein muss wachsen in der Frage, wie wollen wir in der Gesellschaft miteinander umgehen und wo endet es letztendlich, wenn wir das mit den sozialen Medien, mit dem Diskussionsklima so weiterlaufen lassen wie bisher? Auch da kann man nur Impulse setzen von Leuten wie von unserer Seite. Das können bestimmte Institutionen tun. Ob es die Politikerinnen und Politiker anstoßen können, ist fast schon die Frage, weil da es einen Misstrauensvorschuss gibt. Aber ohne, wenn es sich sozusagen nicht eine Bewegung gründet in der Gesellschaft, die sagt, das kann so nicht weitergehen, wir müssen etwas ändern, dann wird sich die Gesellschaft selbst zerlegen und zerstören. Das ist wie mit dem Umweltschutz.
Ich finde das einen richtig guten Vorschlag. Ich will nur auch da den Anwalt des Teufels spielen und sagen, gerade dieser gesellschaftliche Druck, der dann entsteht, gerade das ist Teil des Problems in der Vergangenheit gewesen. Also es gibt ja von verschiedensten Seiten immer wieder den Hinweis, es gäbe in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr, man könne nicht mehr das sagen, was man denke. Damit ist ja nicht gemeint, dass man wie in totalitären Ländern für seine Meinungsäußerung von der Straße geholt und ins Gefängnis gesteckt wird, sondern damit ist ja dann gemeint, dass man gesellschaftlich geächtet wird. Und wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, dann gibt es ja diese Tendenzen tatsächlich und von den gängigen Medien auch entsprechend begleitet. Also wer sich jetzt zwar nicht strafrechtlich relevant, aber gesellschaftlich nicht passend äußert, steht in der Ecke. Ich habe das Beispiel tausendfach gebracht, du kennst es schon. Ich sage es trotzdem nochmal, der Corona-Leugner, der Putin-Versteher, der Trump-Versteher, der Impfgegner, der Euroskeptiker. Das sind Leute gewesen, die haben inhaltliche Positionen vertreten, die meine nicht sind, aber die auch nicht strafrechtlich relevant waren und die trotzdem in die Ecke gestellt worden sind, teilweise dafür, ich erinnere an Joshua Kimmich, für seine Impfskepsis, die er hatte, und wo man sagen muss, da ist genau dieser gesellschaftliche Druck, der aufgebaut worden ist, Teil des Problems gewesen, Teil der Wahrnehmung, was für eine Einschränkung der Meinungsfreiheit wir haben. Wir können noch weitergehen in den Bereich des Gendern oder andere Dinge, die sich bei manchen Leuten als emotional aufgebaut haben, wie das Paprikaschnitzel oder der Schaumkuss. Das sind Dinge, wo wir sagen müssen, das war Teil des Problems, was wir heute vielleicht ein Stück weit haben, wo ich keine Alternative zu habe. Habe ich nicht, aber die wir ernst nehmen müssen, wenn wir jetzt sagen, wir machen es im Prinzip genauso, um das Problem zu lösen.
Ja, aber da gebe ich dir zu 100% recht. Was wir überhaupt nicht brauchen, ist eine Gesinnungspolizei. Und was wir auch darum auch der Appell an die liberal gesinnten Journalistinnen und Journalisten, nicht diese Gesinnungspolizei zu spielen und auch nicht einen falsch verstandenen Haltungs- und Meinungsjournalismus zu betreiben, sondern wenn dann klar auch Kommentar und Darstellung zu trennen und auch in den Kommentaren alle verschiedenen Sichtweisen, linke und rechte Positionen wirklich zum Ausdruck kommen zu lassen. Auch da muss es sozusagen eine Chancengleichheit geben wie bei den Algorithmen. Und da hat sicherlich auch in der Vergangenheit Fehler gegeben, auch an Universitäten und an anderen zeigen ja Untersuchungen, dass bestimmte Positionen eben vertreten waren und andere eben nicht. Also es braucht keine Gesinnungspolizei. Es ist auch nichts mit Druck zu erreichen, sondern mit einer Bewegung, die anziehend wirkt. Also wir haben an anderer Stelle davon gesprochen, dass es wieder positive Narrative braucht. Wofür steht unser Land? Was ist unserer Gesellschaft wichtig? Das müssen positive Zuschreibungen sein, für die Menschen sich begeistern können. Und da muss die Bewegung hingehen. Genau wie eine Umweltschutzbewegung letztendlich nichts erreicht, wenn sie nur Verbote ausspricht und irgendwelche Klagen einreicht, dass in der Straße XY kein Auto mehr wegen des Feinstaubs fahren kann, sondern es muss die Begeisterung für ein gemeinsames Ziel geweckt werden. Und das ist was es jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, glaube ich, in unserer Gesellschaft braucht, eine Diskussion, wofür begeistern wir uns als Gesellschaft? Und jetzt werde ich ein bisschen Prediger tun. Was ist das Gute, was wir anstreben? Begeisterung für das Gute. Uns da nicht nur im Klein-Klein zu verlieren, sondern zu sagen, was ist eine lebenswerte Gesellschaft? Wo möchten wir hin? So, und was heißt es, gut zu sein? Was heißt es, eine gute Bürgerin und ein guter Bürger zu sein oder ein guter Mensch zu sein? Der schlimmste Begriff, den ich kenne, ist dieser abwertende Begriff vom Gutmenschen. Ich will ein Gutmensch sein. Also ich bemühe mich darum in aller Fehlerhaftigkeit, aber dass Gutmensch kein Schimpfwort ist, sondern etwas, was wir anstreben. Und das Vertrauen auch im nächsten Schritt zu haben, dass letztendlich sich dieses Gute auch gegenüber all den Ansätzen durchsetzt, die versucht, andere platt und klein zu machen. Das ist das nachhaltig Gute und das ist der Unterschied der Kirchen wieder mit zurück zwischen dem Waffenstillstand und dem gerechten Frieden.
Jochen, was soll ich denn jetzt noch sagen? Das war ja schon das Schlusswort.
Ja, ich glaube.
Ja. Arm hochwürden.
Armen Bruder.
Trotzdem würde ich einen Punkt gerne nochmal bringen. Wenn du einverstanden bist. Aber das ist eher so die Bereitung dessen auf das hin, was du gerade als Schlussfolgerung gesagt hast, aber auch eine Aufgabe auch nochmal für die Gesellschaft und für die Politik. Sicherlich nicht hilfreich war in dem Zusammenhang auch, dass man Kritik an Politikern anders behandelt hat als die Kritik an Bevölkerung insgesamt. Also wenn man dafür strafrechtlich belangt wird, einen Vizekanzler Schwachkopf zu nennen, ja, gehört sich nicht, tut man auch nicht, aber die Frage ist, ob man sich einen Gefallen tut als Mensch des öffentlichen Lebens, die sich nicht alles gefallen lassen müssen, solche Dinge zu verfolgen. Wir reden nicht über solche Beleidigungen, wie sie Dunja Hayali oder Renate Künast oder so ertragen.
Und vor allem nicht die Bedrohung, die die Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker an vielen Stellen erreichen.
Absolut
nicht. Das ist damit überhaupt nicht gemeint.
Aber wenn ich als Vizekanzler dafür sorge, dass ein Bürger wegen der Schwachkopfäußerung verurteilt wird, dann frage ich mich, ob ich damit nicht dieser ganzen Missstimmung auch ein Stück weit Vorschub leiste. So sehr ich Robert Habeck schätze, keine Frage, aber da an der Stelle, das habe ich nicht verstanden.
Ja, genau, das ist dann dieses too much und danach, da riecht es dann nach einer Gesinnungspolizei, die dann nicht gut ist. Und da muss man immer sehr sensibel und sehr wachsam sein für die Grenzen. Und ich glaube allerdings auch, dass zum Beispiel in ihren ganzen Bemühungen um eine verantwortliche Umweltpolitik die Grünen da auch in der letzten Legislaturperiode zumindest hoffentlich auch gelernt haben, dass es eine gute Abwägung zwischen und auch in der gesellschaftlichen Diskussion zwischen notwendigen Vorgaben gibt, aber letztendlich gilt dieser ein alter Buchtitel war es, glaube ich, in etwas abgewandelte Form Begeisterung und Vertrauen führen. Und das ist es, glaube ich, worum es wirklich geht. Ich kann die Leute nicht zu ihrem Glück prügeln. ich muss versuchen, A, gemeinsam dieses Glück zu definieren und sie dann dafür auch eine gemeinsame Begeisterung wirklich zu entwickeln.
Ja, und auf der anderen Seite muss ich es auch ertragen, dass manche Diskussionen eben geschmacklos geführt werden. Geschmacklosigkeit ist kein Straftatbestand. Geschmacklosigkeit ist etwas, was ich vielleicht in der demokratischen Diskurs auch aushalten muss. Die entlarvt sich ja selber. Der Zuschauer macht sich ja selber dann ein Bild und überlegt, ist das jetzt klug, dass ich das nie wieder Bild von Daniel Günther retuschiere und da dann mein Meinungsfreiheitssermon drauf retuschiere. Das ist hochgradig geschmacklos, wie ich finde. Letztlich, wenn man die Rechtslage sieht und bestehende Urteile, die es auch bei Nancy Faeser in einer vergleichbaren Situation gegeben hat, muss man sagen, strafrechtlich relevant ist es nicht. Es ist sogar für jeden offensichtlich, dass es ein nachträglich verändertes Bild ist und hochgradig geschmacklos, aber eben nicht volksverhetzend. Und diese Diskussion muss man vielleicht dann auch mit etwas weniger schnittfestem Schaum vor dem Mund führen und überlegen, an welcher Stelle muss man sich auch eine gewisse Gelassenheit geben und die Diskussion aushalten.
Ja, aushalten oder akzeptieren im Sinne der Meinungsfreiheit, ja. Aber gleichzeitig auch deutlich machen, dass solche Entgleisungen kein Hochfest der Meinungsfreiheit sind. Also ich kann das nicht beschneiden, aber muss deutlich machen, das ist jetzt hier alles andere als ein Hochfest der Meinungsfreiheit und es gehört sich nicht. Und da sind wir wieder beim gesellschaftlichen Konsens, der hergestellt wird, dass wir, weil wir gemeinsamen Idealen folgen, weil wir eine gemeinsame Verantwortlichkeit spüren und eine Individuelle, die ihre Grenze auch an der Freiheit des anderen hat, dass ich ein Störgefühl bekomme als Zuhörer, wenn ich sowas sehe. Wenn wir haben ein Problem in der Gesellschaft, wenn 40% der Leute so etwas sehen würden und kein Störgefühl haben, dann haben wir ein Problem. Und an diesem Störgefühl müssen wir arbeiten, indem wir die richtigen Maßstäbe, die richtigen Werte wieder sichtbar machen und uns auf die einigen können.
Absolut, aber wir müssen auch akzeptieren, dass es nie eine 100% Lösung geben wird. Wir werden immer einen Teil haben, die das völlig in Ordnung finden. Und für uns ist es vielleicht noch mal mehr ein Lernprozess als für andere Staaten, weil wir gerade diesen Bereich der rechtsgerichteten Politik lange Zeit aufgrund unserer Geschichte so präsent gar nicht erleben mussten. Und wenn, dann waren das vielleicht auch wirklich so einmalige Auswüchse, die relativ schnell sich wieder in die Geschichte zurückverirrt haben, sozusagen. Also wenn ich an einen Herrn Schönhuber denke, das war ja mal so ein Aufflackern, das erste wirkliche Aufflackern rechter Politik in der bundesrepublikanischen Geschichte, das war ja relativ schnell wieder weg. So, und jetzt erleben wir aber, dass sie ein Stück weit gekommen sind, um zu bleiben. Und das ist für uns halt neu und besonders schwer zu ertragen, wenn man sich reflektiert mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt, ist aber, wenn man sich Gesellschaften insgesamt gerade im westeuropäischen Raum anschaut, gar nicht so ungewöhnlich. Das heißt, ein Stück weit, man muss natürlich immer dagegen argumentieren, man muss die eigenen Werte nach vorne stellen, man muss für seine Überzeugungen kämpfen, aber man wird wahrscheinlich auch nicht als Scheitern betrachten dürfen, wenn es immer noch einen Teil gibt in der Gesellschaft, den man an der Stelle nicht erreicht, weil das vielleicht auch unveränderlich ist.
Aber vielleicht auch das, und vielleicht nehmen wir dieses von dir aufgebrachte Thema so als abschließenden Gedanken auch nehmen, wird ja auch an dem Thema wieder deutlich, dass ich ein Verantwortungsgefühl nicht verordnen kann. Ich kann etwas dafür tun, es zu stärken. Und da müssen wir doch auch sagen, dass das, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg an Aufarbeitung gemacht haben, wirklich ein Vorbild für wahrgenommene Verantwortung ist. Und dass daraus eine nur positiv zu wertende Sensibilität dafür gewachsen ist, dass ich andere nicht diskriminieren kann, dass ich sehr auch auf die Rechte von Minderheiten achten muss. Das hat uns sensibel dafür gemacht, dass diese Sensibilität in nachfolgenden Generationen mit den sich entfernenden Jahren auch wieder abnimmt. Trotzdem ist es ein wirkliches positives Beispiel für das, was in der Nachkriegszeit auch gegenüber anderen gesellschaftlichen mit gegenüber anderen Gesellschaften wirklich an Aufarbeitung gelungen ist. Ich würde mir wünschen, dass in Russland die gleiche Sensibilität herrscht, was die Aufarbeitung der Zeit des Stalinismus angeht. Und wenn daraus Verantwortungsgefühl erwachsen wäre, dann wäre vielleicht manches an Imperialismus heute nicht möglich. Aber ich kann es nicht verordnen, aber ich kann es wieder verstärken und ich kann darum willen.
Jetzt aber wirklich, Amen, Hochwürden.
Amen, Bruder.